Ja, vielen Dank für die tolle Liedauswahl. Ich habe gesehen, du hast dir den Predigtext vermutlich angeguckt. Das passt alles nämlich super zusammen. Ich habe heute einen Predigtext mitgebracht, der heute in vielen Kirchen auch gepredigt wird, der eigentlich sehr bekannt ist, also als biblische Geschichte vermutlich vielen vertraut, die jetzt schon, ich sag mal, vielleicht sogar von Kindesbeinen an irgendwo im Kindergottesdienst in der Jungschar waren. Das sind ja manche von euch, andere vielleicht nicht. Aber diese Geschichte ist so bekannt, weil sie auch so anschaulich ist und man sie sich unheimlich gut auch merken kann und ist besonders bei Kindern sehr beliebt, weil sie auch so den Nerv der Kinder trifft. Denn, und jetzt wird es wahrscheinlich bei einigen klingeln, es geht um vier Freunde, die einen Kranken, einen Gelähmten zu Jesus bringen. Ich denke, vielen von euch ist das vielleicht tatsächlich aus dem Kindergottesdienst bekannt. Es gibt da so schöne Bilder in den Kinderbibeln. Vielleicht habt ihr so eine zu Hause oder schon mal gesehen, so wie das hier aufgemalt ist. Die vier Freunde, die einen Gelähmten zu Jesus bringen. Es gibt aber auch noch ältere Bilder dazu. Das zum Beispiel ist eine Ikone, die das auch nochmal so darstellt. Das ist immer ganz interessant. Ich mag ja gerne auch Bilder und gucke mir das auch gerne an, was da so an Symboliken drinsteckt. Das ist hier alles nicht so eins zu eins aufgemalt, denn das Dach ist irgendwie da rechts. Und naja, aber so wurden Ikonen auch manchmal zusammengesetzt, um einfach diese ganze biblische Geschichte zu darzustellen. Und ich weiß auch nicht, ob der tatsächlich so eine Trage hatte, die so schön war. Ja, vermutlich eher nicht. Ne? Aber ich denke, bei vielen klingelt es vielleicht, wenn ihr diese Geschichte jetzt seht. Und gleich werden wir sie natürlich auch nochmal lesen. Und ich möchte euch einladen, heute ein bisschen neu darüber nachzudenken. Und zwar unter dem Thema, ihr habt das schon oben gelesen, Lähmung und Lösung. Diese Geschichte hat nämlich sehr viele verschiedene Aspekte. Wir werden das gleich sehen. Ich reiße mal so ein paar gleich an. Aber das soll mal so heute das Oberthema sein. Es soll auch so ein bisschen um Dinge gehen. Das wird auch sogar in der Geschichte deutlich. Also ich nehme das nicht so als Sprungbrett. Es gibt ja so Sprungbrettpredigten. Weiß nicht, ob ihr das kennt. So nannten wir das in der Ausbildung. Wenn man irgendeinen Bibeltext nimmt und dann abspringt und irgendwo bei seinem Lieblingsthema landet. Nein, das soll es heute nicht sein, sondern ich glaube, es steckt so ein bisschen was drin, was uns auch lähmt. Hier ist zum Beispiel auch von Schuld die Rede. Es gibt Dinge, die uns im Leben lähmen. Und ich glaube, nicht jeder von euch hat jetzt Probleme mit dem Gehen. Und deshalb muss die Geschichte ja auch so ein bisschen transparent für uns werden heute. Was sind Dinge, die uns vielleicht lähmen? Und da möchte ich euch einladen, so ein bisschen dem entlang zu gehen und habe den Bibeltext jetzt natürlich nochmal mitgebracht aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm hinkommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und sprach zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass sie alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Ja, wow, eine Wundergeschichte. Also mehr als eine Geschichte, das ist mehr als eine nur biblische Geschichte, die wir erfunden haben und im Kindergottesdienst erzählen, sondern das ist ja eine echte Begebenheit, wie Markus sie aufgeschrieben hat, der auch verschiedene Wunder aufgeschrieben hat. Und jetzt könnte man natürlich ganz viel über diese Geschichte sagen. Also das ist immer schwierig für so einen Prediger zu gucken, was nehme ich denn da heute raus, weil da steckt einfach ganz viel drin. Man könnte zum Beispiel sprechen über diesen Glauben der vier Freunde. Das wäre vielleicht so ein bisschen auch ein Thema im Kindergottesdienst. Freundschaft ist ja ganz wichtig, ne? Vier Freunde, die dann für einen da sind. Spannend ist so ein bisschen dann theologisch die Frage, nämlich Jesus wertet ja den Glauben der vier, vielleicht auch der fünf, wir wissen nicht, wie das mit dem Mann auf der Trage war. Und er sagt, als er ihren Glauben sah, da hat er das sozusagen wertgeschätzt und hat dann zu dem Gelähmten gesagt, deine Sünden sind vergeben. Und so. Also die Frage, die sich hier vielleicht stellen könnte, ist, können wir stellvertretend für jemanden glauben? Das ist ja so eine Frage, die hier vielleicht sein könnte. Die vier Freunde, die jetzt eigentlich für ihren gelähmten Freund glauben und ihn dann zu Jesus bringen, also von dem Freund ist ja gar nicht so groß die Rede, ist das ein stellvertretender Glaube? Gibt es sowas? Wäre eine Frage, über die man nachdenken kann. Können wir im Glauben Menschen zu Jesus bringen? Oder ist nicht letztendlich jeder irgendwann für sich selbst verantwortlich, auch vor seinem Gott? Spannende Frage. Können wir in der Bibelstunde nochmal drüber nachdenken. Aber es gibt noch weitere theologische Fragen, die hier so drinstecken, zum Beispiel auch die Frage von Krankheit und Sünde, weil beides wird ja hier erwähnt. Zuerst heißt es, deine Sünden sind dir vergeben, dann wird er geheilt. Auch eine spannende Frage, wie steht das im Zusammenhang? Also damals, zur Zeit Jesu, auch im alten Judentum, war das natürlich ein Zusammenhang. Man dachte, wenn jemand krank ist, dann muss da irgendwo auch Schuld im Leben sein. Entweder in seinem oder vielleicht sogar in dem der Eltern, das sich irgendwie fortsetzt. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von dem Blindgeborenen, der da sitzt und die Jünger Jesu dann fragen, wer ist denn schuld dran, dass der jetzt hier blind ist? Der ist ja blind geboren. Also hat er selber Schuld auf sich geladen? Mutterleib, wie auch immer? Oder sind seine Eltern schuld? Und Jesus sagt, weder noch. Also er hebelt das auch so ein bisschen aus. Aber das wäre auch eine Frage, die hier so drin ist, Schuld und Krankheit, wie steht das im Zusammenhang? Gerade wenn er provozierend hier jetzt nochmal sagt, was ist leichter, Sünden zu vergeben oder jemanden gesund zu machen. Jesus macht beides, hier in diesem Fall. Spannend. Steht das im Zusammenhang? Auch nochmal eine spannende Frage. Vielleicht kommen wir dem auch so ein bisschen auf die Spur, aber ich muss mich ja heute so ein bisschen eingrenzen in unserem Text, weil da steckt wirklich viel drin. Wie gesagt, das Oberthema Lähmung und Lösung, und da geht es jetzt so ein bisschen auch um Dinge, vielleicht die uns im Leben hindern, die uns lähmen können. Und da geht es auch so ein bisschen um innere Einstellungen. Die werden hier auch ein Stück deutlich. Und ich habe mal so einen ersten Punkt genannt, Menschen sind wichtiger als Dinge. Weiß nicht, ob ihr das immer so unterstreichen könnt. Ich denke, so auf den ersten Blick würden wir sagen, natürlich. Ne, Menschen sind wichtiger als Dinge. Ne, vordergründig würden wir das wahrscheinlich alle sagen. Ne? Aber wenn es drauf ankommt, ich meine, was haben die Leute wohl gedacht? Was hat zum Beispiel der Hausbesitzer wohl gedacht, als es plötzlich anfing, von der Decke zu rieseln? Ist ja schon irgendwie, die kommen da ungefragt auf sein Dach und graben das Dach auf. Ne? Und wie war die Situation? Die Situation war, da drin war die versammelte Mannschaft, ne, waren viele Leute. Es heißt ja, dass schon die Kunde von Jesus, so heißt es in einer Übersetzung, schon in die Runde machte. Wir sind hier erst in Markus 2. Markus hat vermutlich nicht alles berichtet, aber es sind schon Wunder passiert. Und Jesus hat immer zu den Wundern natürlich auch etwas gesagt. Und hier heißt es auch, er sagte ihnen das Wort. Ja, da könnte man auch fragen, was ist denn das Wort? Also ein Wort ist ja schnell gesagt. Aber da steckt natürlich viel mehr dahinter. Er brachte wohl eine neue, eine revolutionäre Botschaft, sodass es viele Menschen anzog. Verschiedenster Couleur. Ich denke, wie hier, ne? Gelähmte vielleicht, ne? Arme, Kranke, Schwache, aber dann auch so die Skeptiker der damaligen Zeit, von denen lesen wir ja hier gleich in besonderer Weise, die dann Jesus gegenüber erstmal so ganz skeptisch sind. Und ich meine, das gibt es bei uns ja heute auch, ne? Also Menschen, die bedürftig sind oder auch Menschen, die skeptisch sind. Ich weiß nicht, wie du so in diesen Gottesdienst heute gekommen bist. Bedürftig, skeptisch, neutral. Also da waren wahrscheinlich alle möglichen Leute zusammen hier in dieser Runde. Und was haben die wohl gedacht, als jetzt so diese Gruppe da kommt mit ihrem gelähmten Freund? Jeder hat so einen Zipfel dieser Matte war es wahrscheinlich und schleichen so ums Haus und kommen dann nicht rein, weil ja, die Ellbogen dann doch spitz waren von den Menschen, die da alle drin waren. Das kennen wir ja auch, ne? Wenn da irgendwie was Besonderes, wenn es was umsonst gibt, ne? Ja, dann werden die Ellbogen plötzlich ganz spitz. Ja, aber was haben die wohl gedacht, als die dann ja, sich dann doch einen Weg bahnen, auf dieses fremde Haus steigen und durch das Dach dann aufgraben und den Freund dann direkt vor Jesu Füße runterlassen. Ich stelle mir diese Situation mal so vor, wenn das jetzt hier passieren würde. Wäre doch irgendwie interessant. Ich meine, wir brauchen vielleicht mal eine neue Decke, ne? Könnte man nochmal erlebnispädagogisch das aufbereiten, wenn die Decke mal erneuert wird. Dann könnten wir ja diesen Text nochmal nehmen. Ja, aber vielleicht, wahrscheinlich hat der Hausbesitzer gedacht, na, was das wieder kostet. Oder wer soll das wieder reparieren? Jetzt habe ich es gerade frisch gedeckt. Es waren vermutlich ein bisschen andere Dächer als bei uns heute. Die konnte man vielleicht ein bisschen leichter abdecken. Aber der hat sich sicherlich seine Mühe gegeben, damit es da nicht reinregnet. Ne? Da muss man auch so ein einfaches Dach, glaube ich, gut dicht machen. Ne? Und da haben sich sicher Mühe gegeben. Und wenn es irgendwo getropft hat, haben sie wieder was ausgebessert. Ja, was haben die wohl gedacht? Ich meine, die Freunde kamen ja ganz ungefragt und decken einfach das Dach ab, von einem fremden Nachbarn möglicherweise. Und ich denke mir so, in der heutigen Zeit würde man sagen, was hat der Hausmeister wohl gedacht, Sebi? Jetzt müssen wir wieder den Dachdecker anrufen. Bei uns sind ja immer mal wieder Dachpfannen runtergekommen. Ja. Aber das wird hier gar nicht thematisiert, denn Menschen sind wichtiger als Dinge. Das haben zumindest, glaube ich, die Freunde so in ihrem Herzen gehabt. Und ich habe da so ein bisschen leicht reden. Ich bin von meiner Persönlichkeit auch eher menschenorientiert als sachorientiert. Das kann man ja in so Tests, so psychologischer oder Gabentests oder was auch immer gibt, kann man das ja mal so feststellen. Und ich bin eher so auf der menschenorientierten Seite. Also bei mir kann das sein, dass mein Auto von innen mal nicht so ganz sauber ist, weil ich nicht so sachorientiert bin. Aber ich nehme trotzdem Menschen mit, gerne, und unterhalte mich mit ihnen auf der Fahrt. Ne? Auto hin oder her. Also, ne, wenn Sie mitfahren wollen, haben Sie die Chance, sich mit mir zu unterhalten. Nein, das nehme ich gerne wahr, ne, solche Sachen. Das ist so der Unterschied zwischen menschenorientiert und sachorientiert. Was ich sagen will, es gibt Situationen, da sind Menschen einfach wichtiger. Und ich denke, ihr werdet Situationen kennen und auch dick unterstreichen. Stellt euch vor, euer Kind, wenn ihr eins habt, oder euer bester Freund, beste Freundin ist sterbenskrank und es hilft nur eine Therapie und die muss selbst bezahlt werden. Würdet ihr nicht doch alles zusammenkratzen und versuchen irgendwie, dass das Kind diese Therapie bekommt? Wenn es nötig ist, würdet ihr nicht vielleicht auch euer Auto verkaufen? Um des Kindes willen? Ich glaube schon. Menschen sind wichtiger als Dinge. Wir merken, dass wenn das so um Leben und Tod geht erst recht. Oder stell dir vor, ein Haus brennt und die Großmutter liegt da noch drin. Wer denkt da an die Ming-Vase, die im Regal steht? Da würde man doch alles tun, um den Menschen zu retten. Ich meine, vielleicht hängt es ein bisschen von der Großmutter ab. Aber dass man denkt, Ming-Vase, naja, auch nicht schlecht. Nein. Aber ihr versteht, was ich meine. Es gibt Situationen, gerade da, wo es ernst wird, wo es um Leben und Tod geht, wo wir sagen, da sind Menschen wichtiger als Dinge. Und so war das hier bei den vier Freunden auch. Dach hin oder her. Ne? Nachbar hin oder her, Dach hin oder her. Jetzt ist die Zeit für ein Wunder. Jetzt ist Jesus da. Jetzt ist die Zeit, dass ein Wunder geschieht. Das ist die Einstellung, die sie haben. Und das finde ich schon hammermäßig. Ne? Den Freunden hier, denen ging es tatsächlich so, dass sie gedacht haben, also wenn es eine Chance gibt für unseren Freund, dann ist das jetzt, da wo Jesus hier im Haus ist. Da kann nur noch Jesus helfen. Und sie scheuen jetzt keine Kosten und Mühen und auch kein kaputtes Dach. Und ich sage es mal mit etwas zugespitzten Worten der Rechtssprache, sie scheuen keinen Hausfriedensbruch und auch keine Sachbeschädigung. Denn das ist es beides. Es ist Sachbeschädigung, wenn jemand mein Dach kaputt macht. Es ist Hausfriedensbruch, wenn jemand einfach reinkommt, ohne zu klingeln. Die vier Freunde, die scheuen das nicht, weil Menschen wichtiger als Dinge sind. Und ich weiß nicht, wie es so bei euch ist. Wer findet es wichtig, dass Menschen mit Jesus in Berührung kommen? Ich glaube, ich höre kein Nicken. Manchmal kann man sowas auch hören, wenn man ein bisschen... Nein, ich sehe ein Nicken. Uns ist es wichtig, dass Menschen zu Jesus kommen. Das war den vier Freunden auch wichtig. Würden wir das auch auf uns nehmen und sagen, egal, was der Nachbar jetzt denkt, jetzt ist es dran, dass ein Wunder geschieht und ich decke das Dach ab, hin oder her. Es ist wichtiger, dass der jetzt zu Jesus kommt, dass der Heilung und Rettung erfährt, dieser Mensch. Das war so die Einstellung. Das finde ich nochmal so ganz spannend. Und andersrum würde ich dann sagen, wenn euch die Dinge wichtiger sind als die Menschen in dem Fall, dann würde ich sagen, was seid ihr denn für Freunde, wenn ihr jetzt die Dinge wichtiger nehmt? Und das ist vielleicht auch manchmal so eine Lähmung in unserem Leben. Manchmal sind uns die Dinge wichtiger als die Menschen. Manchmal sehen wir eher die Dinge und gucken, ah, da ist schon wieder was kaputt, da müssen wir wieder was machen. Und vielleicht ist es viel wichtiger, sich manchmal Zeit zu nehmen. Auch für die Menschen. Wenn da was kaputt ist, ist das viel schlimmer. Lass uns schon mal das eine lernen von den vier Freunden. Ich glaube, das können wir so tatsächlich aus der Geschichte nehmen. Menschen sind wichtiger als Dinge. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, so sagt das ja schon die Bibel am Anfang. Er ist geschaffen als Gemeinschaftswesen, als Mann und Frau, so wird das dargestellt. Und der Mensch ist auf ein Gegenüber angelegt. Und das sind nicht unbedingt Dinge, sondern das sind Personen, das sind Menschen. Und das wird auch schon im Schöpfungsbericht deutlich. Als Mann und Frau geschaffen, als Gemeinschaftswesen. Und daraus folgt im Grunde ein zweiter Gedanke, vielleicht widerspricht er ein bisschen dem ersten. Ich habe den auch ein bisschen umformuliert, weil er eigentlich, wenn ich den jetzt nur ganz losgelöst sagen würde und der würde so morgen in der Bild-Zeitung stehen, dann weiß ich nicht, ob ich nicht meinen Hut nehmen könnte. Weil ich würde das eigentlich so formulieren, als zweiter Gedanke, Glaube ist wichtiger als Menschen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, deshalb habe ich so ein bisschen auch nochmal was dazu geschrieben. Vielleicht Glaube ist wichtiger als das, was die Menschen sagen. Das kann man vielleicht eher unterstreichen. Aber hier geht es auch um eine Priorität, das muss man jetzt richtig verstehen, wenn ich jetzt nur sagen würde, Glaube ist wichtiger als Menschen, das stimmt so eigentlich dann doch nicht, weil Glaube, der sich nicht an Menschen zeigt, sag mal, da stimmt auch irgendwas nicht. Glaube, der nur im Kopf stattfindet, nur rechthaberisch ist oder ähnliches, da stimmt auch was nicht. Aber was will ich mit dieser etwas spitzen Formulierung sagen? Dein Glaube, dein persönlicher Glaube ist wichtiger als das, was Menschen denken und was Menschen darüber sagen. Denn daran hängt ja dein persönliches Seelenheil, so würde ich das jetzt nochmal sagen. Und das haben die vier Freunde hier auch kapiert. Ihnen war egal, was der Hausmeister sagt. Die haben ja gesagt, so sachorientiert, Dach hin oder her. Aber ihnen war auch egal, was die Menschen sagen, Menschen hin oder her. Wir machen das jetzt, weil Jesus da ist. Und jetzt ist der Zeitpunkt für ein Wunder. Da ist uns egal, was mit dem Dach ist, das kann man wieder reparieren und egal, was die Menschen sagen, jetzt steht dieser Mensch hier im Mittelpunkt und dass Jesus ihn anrührt. Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen, sagt Petrus einmal, als er vor dem Gericht stand, also vor dem Hohen Rat, dem höchsten jüdischen Gremium, als er um seines Glaubens willen an Jesus angeklagt wurde. Da sagte er, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es gibt auch das andere, wo es heißt, ja, wir müssen uns auch dem Staat unterordnen, aber das hat auch seine Grenzen, nämlich dann, wenn Gott in Frage gestellt wird. Oder wenn sich ein Staat anmaßt, wie Gott zu sein, wie Gott zu reagieren. Man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denn wenn wir Menschen zuerst gehorchen, dann kann das auch wie eine Lähmung sein. Wenn wir immer denken, ja, was werden denn die Menschen sagen? Was wird denn der Hausmeister sagen? Oder was sagen die Leute wohl, wenn sie wissen, dass ich hier in die landeskirchliche Gemeinschaft gehe? Was werden die Menschen sagen? Ich fasse noch mal so kurz zusammen. Also zum Ersten haben wir gesagt, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Er ist auf ein Gegenüber angelegt und deshalb sind Menschen wichtiger als Dinge. Aber er ist nicht nur ein Gemeinschaftswesen, so ich sag mal so auf dieser zwischenmenschlichen Ebene. Auch da lesen wir im Schöpfungsbericht, der Mensch ist auch auf ein höheres Gegenüber angelegt. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, heißt es, das ist die eine Ebene, und er schuf sie zu seinem Bilde, als Ebenbilder, als Gegenüber zu Gott. Und das sind so die beiden Beziehungsebenen, die schon die ersten Seiten der Bibel deutlich machen. Und ich denke, so können wir das auch erfahren. Der Mensch ist auf eine höhere Beziehung angelegt. Er ist darauf angelegt, in einer lebendigen Beziehung zu Gott zu leben. Das ist das, was uns Lebenskraft gibt. Und wir merken auch, irgendwo fehlt uns was, wenn diese Ebene nicht da ist, wenn diese Fragen nicht beantwortet sind. Dann kann das auch sein, dass das so ein bisschen wie eine Lähmung ist. Dass uns das lähmt. Ja, was gibt mir sonst Sinn? Ich bin auf der Suche. Warum bin ich überhaupt hier? Wozu gibt es das Leben? Der Mensch ist auf ein Gegenüber zu diesem lebendigen Gott angelegt. Das ist in uns hineingelegt. Davon bin ich überzeugt. Und wenn diese Beziehung nicht geklärt ist, dann bleibt auch immer ein Loch. Und dieses Loch ist eigentlich ein Geschenk Gottes, weil das in uns drin ist, damit wir Gott suchen. Weil wir Gott abhanden gekommen sind. Das ist so meine persönliche Überzeugung. Das ist auch ein Stück das Menschenbild, das die Bibel uns zeichnet. Und deshalb, wenn wir so vom christlichen oder vom biblischen Standpunkt herkommen, gibt es so doch eine gewisse Hierarchie der Beziehung, die uns auch frei macht aus Lähmung, nämlich Gott an die erste Stelle zu setzen. Das ist gesund und das ist gut so. Und dann natürlich auch den Nächsten zu nehmen, zu sehen. Jesus wird ja mal gefragt von einem frommen Juden, was ist so der Sinn des Lebens? Also er fragt, was ist das Wichtigste? Für die Juden war das wichtig, so das höchste Gebot. Was ist das, nach dem ich mich richten kann? Und Jesus antwortete ihm mit diesem sozusagen, dem sogenannten höchsten Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und all deiner Kraft. Das ist die Ebene zu Gott. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und da kann man vielleicht sogar die dritte Ebene reinnehmen, auch sich selbst. Also wenn ich mich als geliebtes Kind Gottes weiß, dann kann ich auch mich selbst annehmen. Und das löst auch manche Lähmungen. Ich denke, das ist eine gute Ordnung, weil sie vom Schöpfer so gedacht ist. Und wenn ich so in der Beziehung zu Gott lebe, dann brauche ich auch von Menschen erstmal nicht diese Menschenfurcht zu haben, und ich brauche aber auch nicht alles von ihnen zu erwarten. Ich kann auch nicht alles von Menschen erwarten. Menschen enttäuschen auch immer mal wieder. Und diese Lähmung, die kann auch der Glaube, ja, da kann es auch sehr heilsam sein, dass ich weiß, da ist noch etwas über mir, da gibt es noch etwas dahinter. Auch meine Frau oder der Partner kann nicht all meine Wünsche, meine Bedürfnisse erfüllen. Dazu ist auch niemand da, um meine Bedürfnisse von vorne bis hinten zu erfüllen. Und ich würde den Menschen auch hoffnungslos überfordern. Und deshalb brauche ich auch noch andere Bereiche. Ich brauche vielleicht mal einen Männerabend oder was weiß ich. Meine Frau braucht vielleicht mal einen Frauenabend mit ihren Freundinnen. Das ist alles ganz normal. Man kann nicht die ganzen Bedürfnisse des anderen erfüllen. Dazu ist auch niemand wirklich da. Das ist nicht unsere Berufung. Wenn ich Gott an die erste Stelle setze, dann löst das auch manche Lähmung auch im zwischenmenschlichen Bereich. Man geht anders, auch mit Beziehungen um. Und dann ist da sogar noch eine Beziehung, die dann noch hält, selbst wenn Menschen mich enttäuschen. Glaube ist wichtiger als Menschen oder zumindest als das, was Menschen sagen. Das ist so das Oberste eigentlich in dieser Hierarchie. Und dann ordnet sich das Zweite unter, so die Zwischenmenschliche. Und da haben wir gesagt, Menschen sind wichtiger als Dinge. Ich habe noch zwei weitere kleine Gedanken und da gehen wir jetzt nochmal so ein bisschen auch nochmal auf den Text zurück. Lösung der Lähmung. Ich meine, ich weiß gar nicht, was der arme Gelähmte da so auf seiner Trage gedacht hat. Steht ja auch nicht da. Das müssen wir rein psychologisieren oder reinlesen. Ich weiß nicht, wie es dem so gegangen ist, aber plötzlich kommen die vier Freunde, jeder packt an der Ecke an. Der Gelähmte sagt hier nichts in unserem Abschnitt. Vielleicht hat er sogar protestiert und gesagt, hey, was macht ihr jetzt? Was geht jetzt hier los? Eigentlich habe ich mich doch ganz gut eingerichtet mit meiner Krankheit. Er hat sich damit arrangiert. Wenn jemand sein Leben lang so ein Leiden hat, dann arrangiert man sich ja auch manchmal damit. Na klar, man muss ja auch manches annehmen. Aber bei dem war es tatsächlich so, er musste sich dann überlegen, ja, was mache ich denn jetzt danach, wenn ich jetzt wieder gehen kann? Für einen kranken Menschen war das damals Usus und das war eigentlich ein Teil des Sozialsystems, dass Kranke, Gelähmte, Blinde betteln konnten vor der Synagoge oder vor dem Tempel. Lesen wir öfters in der Bibel. Wir kennen das ja auch aus vielen, eher aus anderen Ländern. Hier gibt es das auch manchmal, dass vor den Kirchen Menschen sitzen. Und damals war das ganz üblich, also zu dem, was die Juden so, ich sag mal, pflichtmäßig abgeben sollten mit dem Zehnten, war es auch ganz üblich, Almosen zu geben. Das gehörte auch dazu. Und so konnten dann diese kranken Menschen auch gut leben. Und vielleicht hat sich unser Gelähmter da eigentlich auch so ganz gut eingerichtet mit seiner Krankheit. Und das gibt es bei uns vielleicht auch manchmal. Also wir haben so ein paar Lähmungen schon genannt. Die eine Lähmung wäre, Dinge wichtiger zu nehmen als Menschen. Und die zweite Lähmung wäre, Menschen wichtiger zu nehmen als den Glauben. Eine dritte Lähmung wäre vielleicht, sich eigentlich ganz gut eingerichtet zu haben. Das könnte auch so eine Lähmung sein. Ich glaube, dass die meisten von euch auch ganz gut, und ich schließe mich ein, eingerichtet sind. Also wenn man mal so in die Wohnzimmer schaut. Irgendwie, wir sind gut eingerichtet. Vielleicht hast du dich auch ganz allgemein in deinem Leben schon gut eingerichtet, alles geklärt. Das mit der Rente ist geklärt, da kommt immer was aufs Konto. Du bist eigentlich satt, die Scheunen sind voll. Tja, auch da sagt die Bibel etwas. Zu dem einen, der sich sogar noch größere Scheunen bauen wollte, um noch mehr zu horten, um noch mehr Sicherheit zu haben, da sagt Jesus ein sehr spitzes Wort und sagt, du nah mit deinen vollen Scheunen, was ist, wenn man morgen dein Leben von dir verlangt? Das letzte Hemd hat keine Taschen, hätte man heute vielleicht noch angefügt. Menschen sind wichtiger als Dinge. Glaube ist ein wichtiger Wert. Und gut eingerichtet sein, das kann auch sowas wie eine Lähmung manchmal sein. Und manch einer hat sich vielleicht sogar auch in seinem Leid eingerichtet. Ich kenne das so manchmal aus der Seelsorge, dass man immer andere verantwortlich macht für das, wie es einem gerade geht. Dass man, weil die anderen so und so sind, geht es mir schlecht. Der böse Ex-Mann, die schlechte Kindheit, solche Gedanken können einen auch festzurren oder festhalten. Es ist manchmal wichtig, nach hinten zu gucken und zu schauen, was geschehen ist. Aber wenn wir daran uns einrichten, dann kann das auch wie eine Lähmung sein. Wir sehen gar nicht mehr, was vielleicht vorne liegt. Da, wo Gott ein Wunder tun kann, so wie hier in der Geschichte. Der setzt ihn wieder frei, der lässt ihn wieder laufen, er kann wieder gehen, er ist in einer ganz neuen Situation, er hat jetzt die Freiheit vor Augen und kann wieder ganz neu gestalten. Und das ist das, wozu Gott uns eigentlich beruft. Und ich glaube, heute so eine starke Lähmung bei Menschen ist eigentlich auch so die Angst vor Veränderung. Ich glaube, das ist auch das, was Menschen am meisten hindert, ganz klare Sache mit Jesus zu machen. Die Angst vor Veränderung. Denn es könnte mich ja verändern, wenn ich Gott in mein Leben lasse. Es könnte mich ja verändern, wenn ich anfange, die Bibel zu lesen und das, was drin steht, so die Verheißung, sodass ich das für mich in Anspruch nehme. Es könnte mich ja auch verändern, wenn ich die heilende Kraft Jesu in Anspruch nehme. Plötzlich ist dieses alte Thema weg. Wie schön wäre das? Und wir sind frei. Aber es ist so, es wird uns verändern, es kann uns verändern. Das ist eine Geschichte, natürlich hier ist klar, da geht es um eine körperliche Lähmung. Aber ich glaube, wenn wir die für uns nehmen, es gibt so viel Lähmung auch in unserem Leben, die Jesus lösen kann, die der Glaube lösen kann. Und es ist so, wenn ich mich wieder mit meinem Schöpfer in Kontakt begebe, Es ist ja ein hausgemachter Riss, der da reingekommen ist. Wenn ich mich mit ihm wieder in Kontakt begebe, dann können plötzlich auch Dinge abfallen von mir, die mich im Grunde lähmen. Und ich merke plötzlich, es ist wahr, was die Bibel sagt, auch in dem Psalm, ich stelle deine Füße auf weiten Raum. Ich stelle deine Füße auf weiten Raum. Du kriegst Gestaltungsmöglichkeit. Und das ist was Erlösendes. Und ich habe ja gesagt, heute gibt es 4 Gedanken, noch ein letzter kurzer. Die Lösung ist Erlösung. Dass der Gelähmte wieder gehen kann, ist super. Das ist eine tolle Heilungsgeschichte. Aber im Grunde ist das ja nur, so schreibt es ja auch hier Markus, eigentlich ein Beleg dafür, dass Jesus nochmal etwas ganz anderes macht, etwas viel Tieferes macht, nämlich dass er Menschen aus der Macht der Sünde befreien kann. Das ist eigentlich nur ein Beleg dafür. War ja eigentlich eine komische Situation. Ihr erinnert euch, ne? Der Gelähmte wird runtergelassen, Jesus lobt den Glauben der 4 Freunde und dann, was sagt er zu dem Gelähmten? Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Danach hatte eigentlich keiner gefragt, oder? Der ist gelähmt und der, ich denke, der wollte wieder gehen. Und seine Freunde dachten auch, der kann jetzt ihn hier wieder gesund machen. Und was sagt Jesus nur? Deine Sünden sind dir vergeben. Also, hallo, ich bin doch gelähmt. Was kommst du jetzt hier mit der Sünde? Und dann heißt es, als Jesus bemerkte, dass die Leute sich darüber aufregten, also das war ja so ein Spitzensatz, und da waren natürlich die Schriftgelehrten dabei, da sagt er, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Dann heißt es, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Haus, und es geschieht. Damit ihr es seht, dass ich die Vollmacht habe. Und darum geht's. In Jesus Christus hat Gott sich selbst auf den Weg gemacht, um seine Menschen wieder heimzuholen. Das ist so die Erfahrung, die ihm abhanden gekommen sind. Ne? Nämlich, ja, er hat sie geholt, um sie wieder in die lebendige Beziehung zu Gott zu holen. Da ist dieser Riss zwischen Mensch und Gott gekommen, den Jesus überwindet. Und durch diesen Riss sind diese ganzen Lähmungen auch in uns hineingekommen. Und jetzt bietet uns Jesus an, das, was dich lähmt, das kannst du zu mir bringen. Innerlich und äußerlich. Du kannst es zu mir bringen und du kannst es in Anspruch nehmen, und das nennt man Erlösung. Erlösung von der Schuld, von dem, was wir mitbringen, aber auch Erlösung bis hinein ins ewige Leben. Amen. Ich habe ein Lied gefunden.